Bücher, Fotos, Dokumente, Geschirr. Persönliche Besitztümer füllen unsere Keller oder Dachböden. Oft handelt es sich um Erbstücke, die einfach liegen geblieben sind. Warum fällt es uns so schwer, die Büchersammlung des verstorbenen Vaters wegzugeben oder das Porzellan der Großmutter in die Brockenstube zu bringen? Valentin Kröppner, Professor für Geschichte an der Uni Luzern, sprach im Wissen zum Mittag im Februar 2026 darüber, warum uns das Ausmisten schwerfällt und wie wir einen gesunden Umgang mit dem materiellen Überfluss finden.
Wir sind alle Sammler und Sammlerinnen. Ein durchschnittlicher Haushalt in der Schweiz besitzt zwischen 10.000 und 12.000 Gegenstände. So viel braucht niemand. Und das wissen wir auch alle ganz genau. Und sehr viele von diesen Gegenständen sind auch sehr schnell wieder weg, weil jede Schweizerin und jeder Schweizer produziert pro Jahr 671 Kilo Müll. Davon etwas mehr als 20 Kilo Textilien und elektronische Geräte. Und ich glaube, und das wäre mein Vorschlag für heute Mittag, dass wir das Aufheben, das Sammeln, das Erben und das Wegschmeißen zusammendenken. Ich bin die Fachperson für Wegschmeißen, weil ich Historiker bin. Und Historiker befassen sich mit der Alltagskultur und den Sachen vor 150, vor 300, vor 500 Jahren. Und da fällt einem auf, dass die meisten Sachen, die wir haben, nicht nur nützlich sind, wie ein Wasserglas, also Nutzwert haben oder Bücher oder das Porzellanservice, sondern auch Schauwert. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche Dinge, um mich vor mir selber und vor anderen sozusagen aufzuführen und vorzustellen. Und das ist ganz lustig, wenn man im Zugabteil von Luzern nach Bern sitzt und sich fragt, was für Gegenstände haben eigentlich im 21. Jahrhundert die Funktionen von Rüstungen, Orden, Epauletten, Waffen im Alltag übernommen. Also Zeug, mit dem sich die Leute vorstellen, und zwar wortlos. Und es sind natürlich ganz deutlich Anzüge, Sonnenbrillen, Schuhe, ganz wichtig, Armbanduhren, Schmuck. Wir alle besitzen solche, das ist wichtig für mich oder das bin eigentlich ich, Dinge, die wir zwar wechseln, aber nicht ohne weiteres hergeben. Was es auch gibt, ist in jedem Haushalt, den ich kenne, gibt es Zusammenstellungen von hochpersönlichen Gegenständen, die nimmt man nicht mit in den Zug, sondern das sind wie Gegenstände, in denen ganz viel Besitzerin und Besitzer drinsteckt, materialisiert. Das können Bilder sein an der Wand oder alte Möbel oder neue Möbel. Und sehr häufig, also jedes Mal, wenn ich in eine Wohnung gehe, von meinen Freunden und Bekannten, ich bin so eine Art von Spion, denke ich, wo ist der Privataltar? Weil es gibt in jeder Wohnung einen Privataltar und je nach Wohnung ist der auf dem Nachttisch, auf der Nachttischkommode oder im Badezimmer oder in der Nachttischkommode und im Badezimmer und auf dem Schreibtisch. Also diese Art von wirklich wichtige Gegenstände, Muscheln vom schönsten Strandurlaub meines Lebens, Fotos vom Großi und so weiter. Und dann gibt es noch was Drittes in jedem Haushalt, die Schublade, in der das drin ist, was man nicht braucht, was man auch nicht unbedingt herzeigt, was man aber nicht wegschmeißen kann. Weil es Dinge sind, an denen man hängt oder zu denen man ein ungeklärtes Verhältnis hat oder beides. Und die sind so ein Mittelding zwischen Schatz und Glücksbringer und Ballast. Also bei den alten Segelschiffen musste man ganz, ganz viele schwere Sachen unten reintun, damit das Schiff nicht umkippt. Diese Schublade mit den schweren Dingern, ohne die mein eigenes Schiff psychisch nicht umkippt, gibt es in jedem Haushalt. Mindestens eine. Und dann gibt es noch auch den Keller und den Estrich, über den wir jetzt gar nicht reden, glaube ich. Das heißt, das sind lauter Sachen, die einerseits mir gehören, andererseits gehöre ich den Dingen. Diese Dinge haben so eine Art von Eigengewicht oder Handlungsmacht. Deswegen finde ich die Vorstellung von Ballast, also etwas, was mich auch grad richtet und mir hilft, die Balance zu halten, was aber unglaublich schwer ist. Das Österreichische, wo ich herkomme, hat für diese schweren Gegenstände den Ausdruck Drum, ein Drum. Die Einzahl von Trümmer, das ist etwas Schweres, Umständliches, das man einfach... Das Schweizerdeutsche hat mindestens ein Wort dafür, das Sie alle sehr gut kennen. Das ist auch Sammeln und das ist das unfreiwillige Sammeln, das uns umgibt. Das heißt, die Dinge sind gleichzeitig fremd und exotisch und so nah, dass ich sage, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Ich habe eine Freundin, deren Wohnung richtig voll ist. Also an den Wänden Regale mit Ordnern, Papierstapeln, Bücher, CDs, DVDs bis zur Decke. Und die hat mir den schönen Satz, als ich sie gefragt habe, wie es ihr damit geht, hat sie den schönen Satz gesagt, ich sammle nicht, ich kann mich nur nicht trennen. Und als sie dann eine Schublade aufgemacht hat, kam dann noch viel mehr Dinge heraus. Und dann hat sie den ebenso schönen Satz gesagt, aber das sind doch alles Geschenke, die kann ich doch nicht wegtun. Also ich habe dann irgendwann kapiert, dass ihre Wohnung voll mit Dingen so eine Art von Schutzhülle für sie ist oder Schutzhütte oder eine Zeitkapsel aus den 1990er Jahren, in der sie seither unterwegs ist. Das heißt, Sammeln ist etwas richtig Kompliziertes, weil das sind mehrere Tätigkeiten auf einmal. Einerseits Auswahl. Der Sammler will nicht alles, sondern nur das Beste. Zum Beispiel mein Verhältnis zu Velos, darüber rede ich sehr ungern, weil ich habe mehr als eins. Der Sammler ist aber gleichzeitig auch immer ein Weiterverschenker. Also jeder Sammler, jede Sammlerin möchte Dinge auch wieder abstreifen, um nicht der überforderte eigene Museumswärter zu sein. Und ein Freund und Kollege von mir, ein Kunsthistoriker, hat für ein Projekt mehrere Sammler interviewt, Kunstsammler in dem Fall. Und der sagt, in der Wunsch nach der selbstbestimmten Innenwelt, also nach der perfekten Wohnung, in der nur schöne Dinge sind, die einem wichtig sind, ist das eigene Leiden an diesen Dingen immer schon eingebaut. Die Sammler, sagt er, kriegen am Ende ihres Sammelns oder am Ende ihres Lebens oder beides gleichzeitig nie so viel Anerkennung für das, was sie zusammengetragen haben, wie sie sich erhofft haben und wünschen. Das heißt, keine Sammlung erhält irgendwann so viel Bedeutung und Wichtigkeit, wie derjenige oder diejenige, die sie zusammengetragen hat, sich einmal davon erhofft hat. Und mein Kunsthistoriker-Kollege hat gesagt, für ihn persönlich, und habe ich gesagt, was ist für dich am Schluss herausgekommen? Er hat nämlich auch ziemlich viele Bücher. Und hat er gesagt, Sammeln ist der sicherste Weg, um sich auf Dauer unglücklich zu machen. Weil der Sammler ist der Wächter der eigenen Schätze und derjenige, der sie buchstäblich auf den Schultern trägt, der davon beladen ist und der sich nämlich um sie kümmern muss und sie vor dem Zerfall und vor dem Verschwinden bewahren. Das heißt, Sammeln erzeugt gleichzeitig Mangel. Oh, das habe ich noch nicht. Diesen Comicband, dieses schöne Rennvelo. Und gleichzeitig Furcht. Was ist, wenn mein Haus, meine Wohnung abbrennt, wenn die Waschmaschine in der Wohnung übergeht und über meine Kunstbücher fließt? Weil das passiert früher oder später. Das heißt, das ist ein ganz verrücktes Phänomen. Das Sammeln soll einen selber in eine vollständigere, ästhetischere, kultiviertere Person verwandeln und gleichzeitig baut man sich damit eine Burg, die gleichzeitig ein Gefängnis ist, mit einem Insassen, man selber. Das heißt, ich glaube, dass es bei Sammeln und bei Besitz allgemein auf der Ebene von Alltagsdingen, über die wir hier reden, nicht um Gewinn geht oder um Geldanlage oder um Reichtum, sondern um etwas, was viel bedrohlicher ist als Gewinn und Reichtum, nämlich Liebe. Sammeln ist der Versuch, die eigene Liebe zu einem Gegenstand, dieser Moment, wo der Gegenstand, wo man den Gegenstand gefunden hat oder eher einen gefunden hat, die plötzliche Präsenz von etwas Unglaublichem und Verzauberndem zu erhalten und auf Dauer zu stellen. Und jede Liebe ist davon bestimmt, dass die geliebte Person oder das geliebte Objekt wieder wegflutscht und verschwindet. Das heißt, ein Sammler versucht, den geliebten Gegenständen das Paradies zu organisieren, das ewige Leben. Und deswegen hat jede Sammlerin und jeder Sammler immer recht. Immer. Bis er oder sie nicht mehr da ist. Jedes Ding in unseren Schubladen und in unserem Keller und in unserem Estrich und auf unseren Privataltären, das älter ist als 30 oder 50 Jahre, verbindet uns mit den Toten. Und im häufigsten Fall sind das die eigenen Eltern und Großeltern. Und jeder von ihnen kennt vermutlich die widersprüchlichen Empfindungen, wenn man die Hinterlassenschaft der eigenen verstorbenen Eltern ordnen muss und aufräumen. Da gibt es nämlich ganz verrückte, sehr starke Empfindungen. Das eine ist, das unbedingt haben wollen. Und das andere ist Befremden, Ekel. Kleider haben in der Hinsicht ganz besondere Wirkungen. Oder auch richtig Abwehr und Entsetzen. Man macht eine Schublade auf und findet Gegenstände aus der Geschichte der eigenen Eltern und Großeltern, wo man denkt, ach du Scheiße, das hätte ich mir nicht gedacht. Das heißt, unbedingt haben wollen auf der einen Seite, Ekel auf der anderen Seite und in erster Linie dann auch Pflicht. Jeder, der einen Nachlass ordnet, fühlt sich dafür verantwortlich, was mit den Sachen der eigenen Familien, verstorbenen Familienangehörigen passiert. Deswegen ist ein Nachlassordnen eine hervorragende Gelegenheit, sich mit den eigenen Geschwistern richtig zu streiten. Aber ich glaube, dass sich jede solche Debatte um Erben und um Besitz eigentlich um eine ganz grundsätzliche Frage dreht, nämlich was schulde ich den Toten, die nicht mehr da sind? Was muss ich oder was soll ich oder was darf ich in deren Namen tun? Ein Freund von mir, der sich mit der chinesischen Alltagskultur sehr gut auskennt, hat mir eine Geschichte erzählt, die irgendwie hineingehört in diese Sache, aber ich weiß nicht genau wie. In der traditionellen chinesischen Überlieferung gibt es ein berühmtes Zitat, nämlich aus der klassischen chinesischen Literatur, dass nämlich der Unterschied zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden nur ein Blatt Papier ist. In China ist man der Ansicht, dass die Welt der Toten sehr anstrengend ist und man muss die unterstützen. Die Verstorbenen brauchen Dinge, nützliche Dinge, und die kann man ihnen schicken. Damit man den Toten etwas schickt, was sie brauchen können, kann man einen Gegenstand aus Papiermaché oder aus Papier herstellen, ein genaues, lebensgroßes Gegenstück, und dann mit ein paar Segenssprüchen anzünden und dann rauscht er hinüber zu den Toten. Das wurde im kommunistischen China, in der Volksrepublik China verboten. Es war auch nicht so viel da, dass man hinüberschicken konnte, weil das eine sehr, sehr arme Gesellschaft war, bis vor 20 Jahren. Und jetzt mit der Verwandlung der Volksrepublik China in eine relativ wohlhabende Konsumgesellschaft wird auch der Ritus, dass man zum Fest der Toten für die Toten etwas macht aus Papier. Es gibt ganze Firmen, die alles Mögliche aus Papiermaché herstellen, 1:1. Und dann zündet man ein Räucherstäbchen an und das Ding, schwupp, ist es weg und nur ein kleines bisschen Asche bleibt. Das heißt, man kann Bargeld, Flugtickets, Repliken von Reiskochern, Fernsehapparaten, Kühlschränken ans Jenseits schicken und übrigens auch neue iPhones, weil die brauchen die auch. Ich finde das eine unglaublich interessante Möglichkeit, über Gegenstände nachzudenken und über den Zauber von Gegenständen. In der Erklärung, dass ich den Toten nichts schuldig bin, steckt eine unglaubliche Befreiung. Übrigens, wahrscheinlich dürfte auch Wenn man nämlich den Fernseher in Form aus Papiermaché hinübergeschickt hat, ist man nämlich auch davon befreit. Man muss sich auch nachher nicht mehr um den Fernseher kümmern. Es reicht, wenn man die Asche zusammenkehrt und entsorgt, was ich unglaublich toll finde. Befreiung von Pflichten macht Angst. Was? Ich muss diese Aufgabe nicht erfüllen? Ich werde nicht dafür bestraft? Nein, wird man nicht. Ich würde vorschlagen, dass man mit Gegenständen, die man erbt, auf die Art und Weise umgeht, dass man sagt, das sind nicht meine Gegenstände. Ich muss nicht die Pflicht für alle Gegenstände übernehmen, sondern nur das, was mir selber Freude macht. Alles andere darf weg. Und das wäre mein Ratschlag mit den Gegenständen, Umgang von Gegenständen, die man erbt. Egal, wie sehr Sie ein schlechtes Gewissen dabei haben, geben Sie sie weg. Mir hat im Lauf meiner eigenen ziemlich komplizierten Erbschaftsgeschichte ein Rechtsanwalt einmal gesagt, schauen Sie, es ist ganz einfach. Ein Wiener Rechtsanwälte neigen zu dieser Art von dummen Sprüchen. Erben ist so teuer wie kaufen. Man kann es sich nur nicht aussuchen. Das heißt, niemand braucht mehr als ein Porzellanservice. Mein Tipp wäre, dass Sie sich einen Gegenstand von 50 aussuchen, den Sie selbst behalten und den Rest weggeben. Von all den Büchern, Möbeln, Schmuckstücken. Verkaufen ist nämlich ziemlich aufwendig und teuer. Verschenken Sie das. Und ich meine das ganz ernst. Verschenken macht nämlich frei und kostet im Gegensatz zu verkaufen sehr wenig Zeit. Und es gibt genügend wohltätige Institutionen, wo das Zeug in guten Händen ist. Das geht nicht in den Schredder. Ich kann zum Beispiel Bücher nicht wegwerfen. Das macht mein Leben nicht einfacher. Aber ich habe, nachdem ich den Nachlass meiner Eltern geordnet habe, die Fotos, die Papiere, die Wertgegenstände, die Möbel, ich war so geübt im Aussortieren und ich war so ein bisschen süchtig nach Aussortieren. Weil wenn man, das ist sehr mühsam am Anfang, aber es macht, während man es tut, total gute Laune. Weil es heißt auch, dass man Dinge geschenkt kriegt, aber nur dann eben nur jedes 50. Und danach habe ich festgestellt, ich habe selber viel zu viel Fotos, nachdem die Fotos meiner Eltern, viele Fotos durchgeschaut habe, habe ich festgestellt, ich habe selber viel zu viele Fotos und bin durch meine Fotos gegangen und habe gemerkt, ein 50. ist das nicht, weil das ist ja mein Leben, aber das beste 1/5 reicht. Und das ist mein Grundsatz seither. Die Geschichte meines eigenen Erbens hat mich in einen Wegschmeißer, in einen glücklichen Wegschmeißer verwandelt. Ich bin gerade dabei, mein Büro, das voller Bücher ist, durchzugehen und das 1/5 herauszusortieren, was ich mir jetzt selber neu schenke und die anderen 4/5 können weg. Ich möchte nämlich auch nicht, dass meine Tochter nach meinem Tod so viel wegschmeißen muss, wie ich es gemacht habe mit meinen Brüdern zusammen vom Zeug meiner Eltern. Die Reduktion auf das Schönste und Kostbarste, entweder 50, wenn es das Zeug von anderen Leuten ist, oder 1/5, wenn es das eigene Zeug ist, ist unendlich befreiend. Es macht gute Laune. Und vor allem, plötzlich ist in der Wohnung und in meinen Regalen auch wieder Platz. Und ich habe neue Privataltäre, auf denen neues Zeug steht, in einer neuen Zusammenstellung. Und neue Privataltäre sind viel wirksamer als alte Privataltäre. Und ein leerer Keller und ein leerer Estrich ist eine der besten Sachen, die man kriegen kann. Und Sie müssen sich auch keine Sorgen machen. Es bleibt nicht leer, wie wir alle wissen. Sie werden das mögen. Dankeschön.
Das war eine Live-Aufnahme vom Wissen zum Zmittag mit Historiker Valentin Gröbner zur Frage, Was machen die geerbten Dinge mit uns und was machen wir mit ihnen? Die Veranstaltung fand im Rahmen des Themenfokus Hilfe, ich erbe statt. Möchtest du einmal live mit dabei sein beim Wissen zum Mittag in der Kaffeebar oder interessierst du dich für andere Angebote im Berner Generationenhaus? Besuche unsere Webseite, abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns auf dich.